Ich lese den heutigen Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakobs, lasst uns wandeln im Licht des Herrn.
Liebe Gemeinde, Jesaja, der Sohn des Amos, war ein Prophet. Er war der erste Schriftprophet des Alten Testamentes. Der erste, der Dinge aufgeschrieben hat, der viele Dinge aufgeschrieben hat. Vermutlich der bedeutendste Prophet des Alten Testamentes. Ein Prophet ist ein Mensch, der die Welt mit Gottes Augen sieht. Ein Mensch, der die Welt, aktuelle Situationen, geschichtliche Wirklichkeiten aus der Perspektive Gottes wahrnimmt. Und das war zu der Zeit meist keine einfache Aufgabe, keine sehr schöne Aufgabe, keine Aufgabe, die zwingend mit viel Prestige und Freude einherging, eher eine Aufgabe, die mühsam war, mit Verfolgung, Verachtung, handfester Gewalt einherging. Also Jesaja, ein Prophet, ein Mann, der die Welt aus der Perspektive Gottes wahrnimmt. Und Jesaja greift weit voraus. Das heißt im Text, in der letzten Zeit. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Soweit Jesaja. Er sagt, Jerusalem wird das Epizentrum des Handelns Gottes sein. Dort wird Gott etwas tun, etwas Beeindruckendes, etwas Großes, etwas nie Dagewesenes. Und alle Völker werden ihren Blick auf diese Stadt, an diesen Ort richten. Und sie werden herzulaufen, sie werden hingehen und sagen, lasst uns zum Berg des Herrn gehen, des Gottes Israels. Dessen, der sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der für euch da ist. Ich bin der, der für euch da sein wird. Lasst uns lernen von diesem Gott, von dem Gott Jakobs, von dem Gott Israels. Und der Jesaja sagt, von Zion, von dem Berg Gottes in Jerusalem, wird Weisung ausgehen. Gott selber wird reden von Jerusalem in Jerusalem in die Welt hinein. Und die Folge davon wird sein, und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln, denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Gottes Handeln an diesem Ort führt zu Frieden. Und zwar ein ganz umfassender Frieden. Wenn die Bibel von Frieden redet, meint sie immer mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Sie meint Einheit. Menschen stehen zusammen, Menschen vertragen sich, Menschen lieben sich, Menschen dienen sich. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Es ist nicht nur die Abwesenheit von Gewalt, es ist die Anwesenheit von Barmherzigkeit, von Großzügigkeit, von Wohlwollen, von Nähe. Es ist die Gerechtigkeit und Recht, die alle Völker leben werden. Es wird Gerechtigkeit herrschen, es wird Recht hergestellt, Es wird Einheit geben unter den Menschen und Versöhnung. Das ist die Folge davon, was Gott tun wird in Jerusalem, an diesem Ort, in den letzten Tagen. Was beschreibt Jesaja hier? Wann ist diese letzte Zeit? Wann sind diese letzten Tage? Haben wir sie verpasst oder liegen sie vor uns? Vielleicht sogar ganz unmittelbar? Die Antwort lautet ja. Auf eine Frage mit oder kann man schlecht mit ja antworten. In dem Fall kann man das. Ich versuche das zu erklären. Wir haben letzte Woche uns mit Apostelgeschichte 2 beschäftigt. Wir haben uns angeschaut, was Pfingsten passiert in Jerusalem. Wir haben die Worte, ein paar Gedanken, ein paar Auszüge aus der ersten Predigt gehört, die Petrus gehalten hat. Einfacher Fischer vom See Genezareth, nicht massiv gebildet, predigt plötzlich vor 1000 Leuten. Und er erzählt von den großen Taten Gottes. Er erzählt von Jesus Christus. Er erzählt von einem Berg in Jerusalem. Genauer gesagt, ein Hügel vor den Toren Jerusalems. Ein Berg, der Schädelstätte genannt wird, weil er aussieht wie ein Schädel. Und dort auf diesem Berg vollbringt Gott die großen Taten. An einem Kreuz und ganz unweit von diesem Kreuz in einem Grab. Jesus stirbt und kommt wieder. Gott wird Mensch. Gott tritt an unsere Stelle. Gott kauft uns frei. Er macht aus sollen haben. Er lebt das Leben, das wir leben sollten, müssten, aber nicht leben. Er zahlt den Preis, den unser Lebensstil einbringt und bietet einen Tausch an. Er stirbt unseren Tod, lebt das Leben, das wir leben sollten und bietet uns an zu tauschen. Gott schlägt ein neues Kapitel auf in der Geschichte. Aber spannend ist, dass Gottes Handeln geprägt ist von interessanter Bescheidenheit, von Zurückhaltung und von Demut. Es entspricht seinem Wesen, so zu handeln. Er sucht nicht die große Bühne. Er sucht eher so Nebenschauplätze. Der Berg des Herrn klingt bei Jesaja ziemlich mächtig. Und dann ist es eher so ein kleiner Hügel, außerhalb der Stadt, am Rand, eigentlich eine Müllkippe, genau genommen. Und Weihnachten und Karfreitag und Himmelfahrt sind alles Orte und Punkte und Zeiten, wo Gott handelt mit großer Zurückhaltung. Eine Zurückhaltung, die uns schützt. Die uns schützt vor Überwältigung und vor Übergriffigkeit. Gott beginnt immer im Kleinen. Er tut es bei einem Abraham, er tut es bei einem Jakob, er tut es bei Mose, er tut es bei David, er tut es in und durch Jesus. Er tut es durch die Kirche, durch das kleine, nicht selbstständige Werk greifbar. Er tut es bei dir, bei mir, im Kleinen. Es gibt ein schönes Lied von Audrey Assad und Josh Garrels. Das heißt Wood and Nails. Und im Refrain heißt es: The work was done with nothing but wood and nails in your scar-borne hands. Das Werk wurde verbracht mit nichts mehr als Holz und Nägeln. Wir nehmen uns jetzt 5 Minuten Zeit, denn so lange dauert dieser Song. Hören dieses Lied und vergegenwärtigen uns mal, was Gott da eigentlich getan hat. Da steht ein Kreuz. Da könnt ihr raufschauen, in dem Lied zuhören. Das davon handelt, dass das Werk, das Gott tut, das Werk, das diese Welt verändert, das ein neues Kapitel aufschlägt, vollbracht wurde durch Holz und Nägel. Ein einfacher Handwerker aus Galiläa, durch den Gott Großes vollbringt, durch den Gott handelt, im Kleinen anfängt, etwas Unscheinbares tut, etwas Verwechselbares. Und wie es im Lied heißt, die Aufgabe ist vollbracht durch Holz und Nägel und Menschen zerbiegen die Schwerter und machen daraus Pflugscharen. Seitdem das passiert ist, liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Gott hat ein neues Kapitel aufgeschlagen, man müsste eher sagen, Gott schreibt ein komplett neues Buch. Gott macht diese Welt neu. Er hat damit angefangen. Und es geschieht jetzt. Es geschieht bereits, es geschieht schon jetzt. Gottes Reich ist nahe, hat Jesus gesagt. Es ist mitten unter euch, es ist in euch. Es geschieht schon jetzt. Es begann damals in Jerusalem und es passiert bis heute. Dass Gott liebt, sucht, findet, versöhnt, heilt, erneuert. Aber es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht. Es ist angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Vieles steht noch aus. Viele Verheißungen, viele Versprechen sind noch nicht eingelöst. Frieden, umfassender Frieden für alle. Gerechtigkeit, Recht für alle. Einheit, Versöhnung aller miteinander, mit Gott. Das steht aus. Also es ist schon da und es ist noch nicht da. Eine gewisse Spannung liegt in der Luft. Ein für mich momentan sehr lebensnahes Beispiel wäre eine Schwangerschaft. Etwas Neues ist da. Etwas Neues entwickelt sich. Man kann es anfangs aber nicht sehen. Und dennoch hat es unverkennbare Konsequenzen. Es ist noch nicht, es ist schon da und zunehmend sichtbar. Und man kann es nicht mehr leugnen. Aber vieles ist noch unklar. Wie wird sie denn aussehen, die Kleine? Sind wirklich alle 10 Finger dran? Ich hoffe das natürlich. Welche Farbe wird sie haben? Wie wird das Gesicht aussehen? Mehr Mama, mehr Papa, ganz anders. Also vieles ist noch unklar und doch ist klar, da ist was Neues. Etwas, was da ist, was wächst. Diese Spannung liegt in der Luft, seitdem Gott das getan hat, was er getan hat in Jerusalem. Und es gibt zwei Gefahren. Es gibt die Gefahr, das schon jetzt zu unterschätzen. Und es gibt die Gefahr, das noch nicht zu unterschätzen. Also die erste Gefahr, das schon jetzt zu unterschätzen. Frieden. Zerbrochene Waffen, Schwerter und Messer, die irgendwie zu Gartengeräten umfunktioniert werden. Davon sind wir leider, großes Leider, dickes Ausrufezeichen, noch sehr weit entfernt. Dass das wirklich passiert, dass es Frieden gibt, dass Waffen schweigen, dass es keinen Krieg gibt, keine Feindschaft, keine Verfolgung, davon sind wir weit entfernt. Aber Krieg ist die extremste Ausdrucksform von Gewalt. Es gibt viele, viele Vor- und Zwischenstufen. Egoismus, Neid, Ärger, Hass, Ablehnung, Rache. Und Gott beginnt nicht bei der extremen Form, sondern bei den vielen Vor- und Zwischenstufen, die auch mein Leben prägen. Gott sucht Menschen, die sich versöhnen lassen, die sich finden lassen, die sich heilen lassen, die sich verändern lassen. Christsein ist die Kunst, Gottes Wirken wahrzunehmen und die Bereitschaft, diese Suche Gottes zu unterstützen. Die Gefahr ist, dass ich durch die Wirklichkeit dieser Welt am schon jetzt zweifle. Durch die Wirklichkeit von Krankheit, durch die Wirklichkeit von Tod, von Ungerechtigkeit, von Bosheit, von Armut, von Gewalt, dass diese Wirklichkeit mich zum Zweifeln bringt. Und die Wirklichkeit ist da. Und sie ist schmerzhaft. Aber diese Wirklichkeit ist nicht das Letzte. Auch wenn es oft so scheint. Das Letzte ist eigentlich der Letzte. Und das ist der, der ganz am Ende steht. Jesus selber. Jesus Christus. Und wir laufen Gefahr, blind zu sein für Gottes Wirklichkeit. Gewissermaßen oberflächlich. Weil wir nur das ernst nehmen und wahrnehmen, was sichtbar ist. Dass es Krankheit gibt und Tod und Leid. Aber es ist nicht das letzte Wort. Die zweite Gefahr ist, dass wir das noch nicht unterschätzen. Also, dass wir die Wirklichkeit dieser gefallenen Welt unterschätzen. Die Tatsache, dass Gottes Reich eben noch nicht vollendet ist. Den Umstand, dass Gott eben im Kleinen anfängt, um die Welt zu verändern. Und die Vieldeutigkeit der Geschichte übersehen. Dass wir die Zurückhaltung, die in Gottes Wirken liegt, mit Schwäche verwechseln oder mit Abwesenheit oder mit der Nichtexistenz Gottes. dass wir Gottes Geduld unterschätzen, die er hat mit der Welt, mit uns. Es gibt Leiden, Krankheit, Zweifel, Unglauben. Es gibt Ungerechtigkeit. Es gibt Böses. Und Gott leidet daran. Gott leidet darunter, Gott leidet mit uns. Und diese schwierige Wirklichkeit dürfen wir nicht ignorieren. Sie nicht schönreden, sie nicht wegreden, relativieren, boah, wird schon, ist ja okay, musst du die positiven Seiten sehen. Sondern vielmehr sollte uns diese Wirklichkeit Anlass geben, uns nach Gottes Reich zu sehnen. Angesichts von Tod und Leid, wenn wir jemanden verlieren, der für uns wichtig ist, das zum Anlass zu nehmen, mich nach Gottes Reich zu sehen. Danach, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern Jesus. Anlass, meine Sehnsucht nach Gottes Reich zu fördern. Darum zu beten, Gottes Reich zu suchen. Es gibt manche, die sagen, es gibt Heilung, Vollkommenheit, Frieden, Erfolg, jetzt. Wenn du nur glaubst, möglichst so, wie ich dir das sage, dann geht es dir gut. Das nennt man Wohlstandsevangelium. Das Leben von Jesus, das Leben von vielen Männern und Frauen Gottes, das Leben der hunderttausenden verfolgten Christen, spricht eine andere Botschaft. Menschen, die gut leben, die das Richtige glauben, der Sohn Gottes, haben gelitten und leiden. Unsere Gefahr ist, dass wir nicht genug Geduld haben mit Gott und mit dieser Welt. Und dass wir das noch nicht unterschätzen und so ein bisschen vorspulen wollen. In Vers 5 ruft Jesaja sein Volk auf. Er sagt, lasst uns wandeln, lasst uns leben im Licht des Herrn. Jesaja spricht diese Botschaft in einer Situation, in der eine drohende und teilweise schon wirklich gewordene Katastrophe da ist. Sie zeichnet sich ab, sie tritt ein, sie verschärft sich. Und Jesaja sagt seinem Volk in der Situation, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Lasst uns die Situation aus Gottes Perspektive wahrnehmen. Lasst uns nicht bei dem Offensichtlichen, dem Sichtbaren stehen bleiben. Lasst uns die Wirklichkeit nicht darauf reduzieren, was wir sehen, was wir fühlen, was so laut und naheliegend ist, sondern lasst uns die Welt aus Gottes Perspektive sehen. Lasst uns lernen, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Und ich würde sagen, Christsein, und damit würde ich schließen, Christsein ist, dass wir diesem Aufruf, dieser Aufforderung folgen, dass wir leben im Licht Gottes. Und wenn wir das tun, kann das sich auf drei Art und Weisen auswirken, drei Klassiker, Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, Gottes Spuren lesen zu können und ihm trotz und inmitten der Widrigkeiten vertrauen, das wäre Glaube. Liebe, wachsen in Selbstlosigkeit, sich von Gott lieben lassen, ihn lieben und diejenigen, die er liebt, diese Welt, ihre Menschen. Hoffnung, eine Gegenwart, unsere Gegenwart, geprägt von Gottes Zukunft. Gottes Reich zu ersehnen, zu erbeten, sich darauf zu freuen und sich darauf einzustellen. Also, Zusammenfassung, Gottes Wirklichkeit ernster zu nehmen als die sichtbare Wirklichkeit dieser Welt, die so konkret ist und so laut und so wirklich. Aber Gottes Wirklichkeit ernster zu nehmen, wie bei einer Schwangerschaft. Meine Frau ist jetzt schon eine ganze Weile schwanger und es ist noch nicht so, dass sich tatsächlich ein Kind eingestellt hat. Das ist noch nicht da. Aber unser Leben hat sich schon sehr verändert. Der Genuss bestimmter Getränke, das Aussehen der Wohnung, die Länge der Arbeitszeit, der Umgang miteinander, das Wahrnehmen anderer Kinder im Alltag. Also unser Leben hat sich sehr verändert, obwohl sich eigentlich faktisch das, worauf wir warten, noch nicht eingestellt hat. Und trotzdem hat unser Leben sich schon sehr verändert. Unser Leben strahlt eine Erwartung aus. Die Erwartung eines Kindes. Unser Leben als Christ, als Christin und Christen sollte eine Erwartung ausstrahlen. Die Erwartung von Gottes Wirklichkeit. Wir werden nachher gemeinsam dafür beten. Und wenn ihr euch danach sehnt und gerne mehr von Gottes Wirklichkeit erwarten wollt, dafür sensibler werden wollt, sie wahrzunehmen, dann antwortet die Gemeinde Gottes mit Amen.